Gudrun Enslin. Terror, Haft, Tod. Der RAF-Podcast der Stuttgarter Zeitung. Folge 3. Es wird geschossen.
Untertauchen, unter falschem Namen leben und sich bewaffnen? Klingt für euch auch nicht nach dem richtigen Lebensentwurf? Ja, für mich auch nicht. Aber tatsächlich geht es damit gewissermaßen erst richtig los. Die Geschichte der RAF beginnt 1970. Es geht um brutale Gewalt, die ersten Toten und um Gudrun Enslins Weg nach Stuttgart-Stammheim. Ich bin Felix Frei, hallo.
Hi, mein Name ist Lea Krug. Gudrun Enslin dürfte sich von ihrem bürgerlichen Leben wohl inzwischen komplett verabschiedet haben. Sie und die anderen schmieden Pläne, wie sie Andreas Bader aus dem Gefängnis befreien können. Unter dem Namen Dr. Gretel Weitemeier besucht Enslin als vermeintliche Lektorin Andreas Bader. Klingt irgendwie wie im Film, aber ja, genau das gelang Enslin gleich dreimal. Mit Waffengewalt haben mehrere maskierte Männer und Frauen den Frankfurter Kaufhausbrandstifter Andreas Bader aus der Haft befreit und entführt. So beginnt die Geschichte der Roten Armee-Fraktion. Die Journalistin Ulrike Meinhof soll bei der Befreiung helfen. Sie behauptet, gemeinsam mit Bader an einem Buch arbeiten zu wollen. Aber nicht im Gefängnis, sondern im Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen. Dahin soll die Polizei Bader für einen Nachmittag bringen.
Also, Andreas Bader taucht erst unter, wird dann wieder verhaftet und darf dann für ein angebliches Interview nochmal raus. Bitte was? Was soll denn da schon schiefgehen?
Ja, also dieses Interview ist natürlich nur ein Vorwand. Aber der Plan geht tatsächlich auf. Am 14. Mai 1970 treffen in diesem Institut Bader und Meinhof zusammen. Kurz danach dringen drei Personen ein, um ihn zu befreien. Es kommt zur Schießerei mit zwei Polizisten, ein Mitarbeiter des Instituts wird schwer verletzt. Die Befreier fliehen gemeinsam mit Andreas Bader aus dem Fenster. Und auch Ulrike Meinhof kommt mit. Das ist zwar eigentlich nicht der Plan, aber auch sie gehört jetzt zur Gruppe. Und diese Befreiung von Andreas Bader, die gilt als die Geburtsstunde der RAF.
Wenige Tage später erscheint die erste öffentliche Erklärung der Gruppe in der linken Zeitschrift Agit 883.
Glauben die Schweine wirklich, wir würden den Genossen Bader 2 oder 3 Jahre sitzen lassen? Glauben die Schweine wirklich, wir würden ewig mit Farbeiern gegen Knüppel, mit Steinen gegen Pistolen und mit Mollys gegen MGs kämpfen?
Der Text umfasst nur ein paar Absätze und endet schließlich mit dem Entschluss, die Rote Armee aufzubauen.
Ja, aber was soll das eigentlich heißen?
Stimmt, wir verwenden die ganze Zeit hier Abkürzungen, RAF und Rote Armee. Wir erklären es kurz. Rote Armee, so heißt das Militär der Sowjetunion. Sie hat im Zweiten Weltkrieg die KZ-Häftlinge in Auschwitz befreit und Berlin erobert. Aber sie ist eben gleichzeitig die Armee vom großen Feind des Westens im Kalten Krieg. Der Name Rote Armee-Fraktion ist also die maximale Provokation. Hier entsteht eine bewaffnete Gruppe, die sich als militärischer Arm der Sowjetunion in Westdeutschland versteht und die damit die Machtübernahme einer kommunistischen Partei vorbereiten will, die es in der Bundesrepublik zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gibt. Ihr kennt vielleicht auch das RAF-Symbol, der rote Stern mit Waffe und die drei großen Buchstaben RAF. Dieses Symbol gibt es während der Gründung der Terrorgruppe noch gar nicht. Es erscheint erst 1971 in einer ausführlichen Erklärung der Gruppe mit dem Titel »Das Konzept Stadtguerilla«. Aber zurück zur Geschichte.
Während der Journalist Werner Birkenmeier Ende der 60er Jahre noch verstehen kann, warum sich so viele Studentinnen und Studenten wehren, kann er inzwischen überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was in diesen Terroristen vorgeht und wie ihre ursprünglichen Absichten mit dieser Gewalt zusammenpassen.
Weil die Bundesrepublik ja aus einer Epoche der Gewalt kam, des Krieges, des Nationalsozialismus, und geriet nun in ruhige bürgerliche Bahnen und man wusste gar nicht, wie man sich auf sowas einstellen soll. Also ich habe immer gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass 20 Jahre nach dem Massensterben bis 1945 schon wieder hier in Deutschland aus politischen Gründen gemordet und geschossen werden soll. Da habe ich aufgehört zu verstehen. War das links? War das rechts? Also irgendwer hat gesagt, was die gemacht haben, ist linker Faschismus. Ja, ich würde sagen, es war einfach Irrsinn. Ja, ich bin da innerlich ausgestiegen. Ja.
Tja, wer am Anfang der Geschichte noch dachte, irgendwie geht es um Frieden und Hippietum, der irrt sich. Tatsächlich lassen sich Gudrun Enslin und die anderen nun sogar in Jordanien zu Guerillakämpfern ausbilden. Mitte Juni 1970 treffen Bader, Meinhof und Enslin in einem palästinensischen Militärlager in Jordanien ein. Das Ziel ist eine paramilitärische Ausbildung. Es gibt nämlich eine Zusammenarbeit zwischen der RAF und der palästinensischen Befreiungsbewegung. Gewissermaßen können sich die Palästinenser und die RAF auf einen Feind einigen. Israel als Verbündeter der USA. Das war jetzt ein kleiner Nebenschauplatz, aber wir finden es wichtig, euch das auch zu erzählen. Denn es ist schon ein bisschen verwunderlich, wie militante Palästinenser und linke Terroristen zusammenpassen.
Wenn ihr mehr über Antisemitismus und linken Terror erfahren wollt, dann findet ihr dazu auch einen Beitrag in den Shownotes. Ja, und jetzt geht's weiter mit der Geschichte von Gudrun Enslin. Die hat 1970 mit ihrem alten Leben nichts mehr zu tun. Wir erinnern uns. Ende der 60er Jahre war sie Studentin und junge Mutter. Jetzt, nach der Rückkehr aus Jordanien, lebt sie gemeinsam mit den anderen im Untergrund. Die Terroristen sehen sich als Widerstandskämpfer gegen die BRD und den Imperialismus der USA. Stadtguerilla nennen sie das. Klingt für manch einen vielleicht spannend und aufregend, aber es wird sehr ernst. Die ersten Menschen ermordet die RAF Ende des Jahres 1971. Es sind Polizisten. Sie heißen Norbert Schmid und Herbert Schoner. Es sind zufällige Begegnungen. Beide wollen RAF-Mitglieder kontrollieren und werden dabei erschossen. Bis ins Frühjahr 1972 ist die Bader-Meinhof-Gruppe noch nicht durch Terroranschläge in Erscheinung getreten. Es gibt aber die ersten Schreiben. Gruppenaktionen sind bis dahin vor allem Banküberfälle. Trotzdem, eins wird spätestens durch die ersten Morde klar. Die RAF meint ernst, was Ulrike Meinhof einer französischen Journalistin schon im Juni 1970 gesagt hat. Zitat aus dem Spiegel: Wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine. Wir sagen, der Typ in der Uniform ist ein Schwein. Das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden. Und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden. Zitat Ende. Und dann, im Mai 1972, geht die RAF richtig in die Offensive. Innerhalb von 2 Wochen verüben die Terroristen 6 Sprengstoffanschläge. Sie greifen 2 Militärstützpunkte der USA an, 2 Polizeidirektionen, das Auto eines Bundesrichters und das Axel-Springer-Hochhaus in Hamburg. 4 Menschen sterben bei den Anschlägen. Dutzende weitere werden schwer verletzt. Später im Stammheimprozess äußert sich Gudrun Enslin ausführlich zu diesen Anschlägen. Reue zeigt sie keine. Ganz im Gegenteil. Im Frühjahr 2007 tauchen in einer Kiste Tonbandaufnahmen vom Stammheimprozess gegen Gudrun Enslin und die anderen RAF-Terroristen auf. Wir hören mal rein, denn von Enslins Weltbild bekommt man da einen echt guten Eindruck.
Wenn uns an der Aktion der RAF 72 etwas bedrückt, dann das Missverhältnis zwischen unserem Kopf und unseren Händen und den B-52.
B-52. Das sind die Bomberflugzeuge, mit denen die US Air Force im Vietnamkrieg bei Flächenbombardements tausende Zivilisten getötet hat. Aus Sicht der RAF sind bei ihren Terroranschlägen also sogar noch viel zu wenig Menschen gestorben. Das gilt zumindest für die Angriffe auf die US-Armee.
Hier nochmal einfach. Wir sind auch verantwortlich für die Angriffe auf das CIA-Hauptquartier und das Hauptquartier des 5. US-Korps in Frankfurt am Main. Und auf das US-Hauptquartier in Heidelberg. Insofern wir in der RAF seit 70 organisiert waren, in ihr gekämpft haben und am Prozess der Konzeption ihrer Politik und Struktur beteiligt waren. Insofern sind wir sicher auch verantwortlich für Aktionen von Kommandos, zum Beispiel gegen das Springer-Hochhaus, deren Konzeption wir nicht zustimmen und die wir in ihrem Ablauf abgelehnt haben. Zu erwägen ist nicht ein Widerstandsrecht in der Bundesrepublik, wie es hier nicht um Rechte geht, sondern was die Politik der RAF ausdrückt, ist das Bewusstsein der Pflicht zum Widerstand in der Bundesrepublik.
Gudrun Enslin drückt sich hier ziemlich kompliziert aus. Wichtig ist vor allem der letzte Satz. Widerstand ist für die RAF Pflicht. Damit meinen die Terroristen den Widerstand gegen die USA und den Vietnamkrieg. Die Motive sind gar nicht so weit weg von denen der Studentenbewegung aus den späten 60er Jahren. Aber die RAF hat den USA den Krieg erklärt. Und damit auch der Bundesrepublik als außenpolitisch Verbündeten. Und Krieg führt man nun mal mit Gewalt. Im Bekennerschreiben zu einem der Anschläge beschreiben die Terroristen es so.
Für die Ausrottungsstrategen von Vietnam sollen Westdeutschland und Westberlin kein sicheres Hinterland mehr sein. Sie müssen wissen, dass ihre Verbrechen am vietnamesischen Volk ihnen neue erbitterte Feinde geschaffen haben. Dass es für sie keinen Platz mehr geben wird in dieser Welt, an dem sie vor den Angriffen revolutionärer Guerilla-Einheiten sicher sein können.
Die Mai-Offensive 1972 ist der Höhepunkt der sogenannten ersten Generation der RAF. Für die Bundesrepublik ist es ein Einschnitt. So erklärt es auch Staatsanwalt Klaus Pflieger.
Das war etwas vollkommen Neues in dieser Art, dass man den Staat auf diese Art und Weise angreift, die Amerikaner angreift, Polizeieinrichtungen in Deutschland angreift, einen zuständigen Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in die Luft sprengen will.
Enslin lebt jetzt im Untergrund. Diese Bezeichnung hört man öfter im Kontext mit der RAF.
Ja, falsche Ausweise, ein Leben unter falschem Namen, Wohnungen, die über andere Menschen angemeldet werden, sowas. Und das ist natürlich nur möglich mit vielen Unterstützern und Anhängern, die von außen helfen. Tatsächlich gab es wohl viele, die damals Gudrun Enslin und den anderen geholfen haben. Staatsanwalt Klaus Pflieger bekommt schon als junger Student einen Eindruck davon, wie viele RAF-Sympathisanten es in den 70er Jahren gibt.
Was mich damals entsetzt hat, geradezu als Jurastudent, dass ein nicht geringer Anteil in der Bevölkerung Sympathien hatte für diese Leute, dass die das, was man an Falschem erkannt hat bei diesem Staat, dann auch richtig bekämpft haben. Und das war natürlich etwas, das durchaus intelligente Leute, angesehene Leute, diese Personen sogar unterstützt haben durch Wohnungsgebungen und finanzielle Unterstützung. Also das war für mich der falsche Weg, aber es gab in der Tat einen großen Anteil in der Bevölkerung, der diese Sympathien offen gezeigt hat.
Ja, wir haben uns auch gefragt, wer versteckt solche Leute? Es gab damals eine Diskussion, ob Gewalt gegen Sachen anders bewertet werden muss als die gegen Menschen. Das kann ich verstehen. Aber spätestens an dem Punkt, an dem die RAF da nun war, muss man sich doch ernsthaft fragen, wer versteckt solche Leute und wer hilft denen dann sogar? Joe Bauer, Aktivist und Journalist aus Stuttgart, war damals ein junger Mann und hat erzählt, warum die RAF damals auch eine gewisse Bewunderung ausgelöst hat. Wäre man als Sympathisant aber auch bereit, diese Leute zu verstecken?
Was ist ein Sympathisant? Ich meine, das war so ein Schlagwort, ein Kampfbegriff, ja, um Leute in der Ecke zu stellen. Man muss ja schon unterscheiden, ob jemand sagt, ja, ich finde einen Mord an einem Menschen klammheimlich richtig, ja. Das habe ich sicher nicht gedacht. Oder ob jemand sagt, vielleicht sollte man aber auch mal überlegen, mit wem es hier wirklich zu tun hat.
Okay, also jeder, der versucht hat, die Beweggründe nachzuvollziehen, stand eben auch schnell im Verdacht, selbst mit dem Terror zu tun zu haben. So zumindest sieht es Bauer.
Das war eher so eine unterschwelliges Gefühl. Das war so eine Mischung vielleicht aus einer gewissen Angst. Und Bewunderung, so kann man es vielleicht ausdrücken. Ja, Angst ist ja immer so ein bisschen was Irrationales. Man wusste nicht genau, was die Leute umtreibt. Das war auch sehr, sehr, sehr schwer zu beurteilen damals. Ja, man ist ja ständig hin und her gependelt zwischen Hetze und dem Versuch einer halbwegs wissenschaftlichen, nennen wir es mal so, oder so einer soziologischen Auseinandersetzung, die man zum Teil natürlich auch nicht begriffen hat noch in jungen Jahren. Aber das war schon so ein, ja, wie man so mythische Figuren, wo man so ein bisschen sich nicht genau entscheiden kann zwischen Respekt, Bewunderung und Ablehnung, Vorsicht, jetzt geht's nicht immer zu weit oder so, ja.
Bauer beschreibt diese verhärteten Fronten. Für Zwischentöne war damals kein Platz. Wer versucht hat, die Verhältnisse damals zu verstehen, der wurde schnell als Sympathisant betrachtet.
Das sind so Situationen, wie man sie auch heute erlebt, wo so richtige Risse durch die Gesellschaft gingen, auch durch Freundschaften oder auch vielleicht durch Familien, einfach im Umgang, beim Blick auf den Terrorismus, der ja nicht als die RAF-Leute haben ja nicht als Terroristen angefangen, sie sind irgendwann mal welche geworden, sondern das waren zum Teil hochintelligente Menschen, die die Gesellschaft analysiert haben, die andere soziale, politische Lösungen gesucht haben und dann in die Gewaltbereitschaft geraten sind. Und der Umgang mit diesen Leuten, das war natürlich, das hat Fronten eröffnet, wenn man so will. Da gab es schon richtig Krach bei der Beurteilung.
Linke wie Bauer wollten sich damals vor allem auch vom Staat, von der Regierung abgrenzen. Denn noch immer saßen Ex-Nazis in entscheidenden Positionen.
Diese ewige schwarze CDU-Regierung, wo ja auch viele Nazis dabei waren. Das muss man einfach sagen, wie sehr die jetzt geläutert waren, das kann ich heute nicht beurteilen. Aber es waren welche dabei, die hatten wirklich viel Dreck am Stecken. Ja, auch das wurde erst viel später aufgearbeitet.
Dass es da welche gibt, die sich dagegen wehren, das fand er gut. Dass es da gewisse Sympathien gab, das leugnet er nicht. Er versucht immer wieder zu erklären, man müsse das alles in seiner Zeit verstehen. Es braucht echt ein bisschen Hirnschmalz, um diese unterschiedlichen politischen Richtungen gedanklich zu sortieren. Und auch um sich rückblickend in die Lebensrealität dieser Menschen einzufühlen. Denn genau das ist das, was man immer wieder hört. Es war eine andere Zeit.
Ja, das ist so ein Satz, den haben wir in unseren Recherchen wirklich ständig gehört. Von allen Seiten. Egal ob von links oder von rechts. Das hieß es immer wieder. Egal, ob es der Polizist war, der Unternehmer, der Linke oder sogar der Staatsanwalt. Die haben natürlich total unterschiedliche Einstellungen zu dem, was da passiert ist. Aber in einem sind sie sich eben einig. Das war eine andere Zeit.
Ja, aber irgendwie bringt uns diese Aussage heute auch nur bedingt weiter, oder? Also die Zeit. Vor allem Joe Bauer zieht in dem Interview mit dir ja einen besonders drastischen Vergleich.
Das waren Outlaws, die haben für eine Sache gekämpft, waren Figuren, ja, und im Prinzip schon so ein bisschen auch Popstar ähnlich, ne?
Ja, Popstars. Bei so einem Begriff denke ich an Taylor Swift oder Michael Jackson, aber also Terroristen als Vorbilder, ja, aus heutiger Perspektive schwer vorstellbar, was damals wirklich los war. Aber Joe Bauer versucht offen auszusprechen, was viele junge Linke damals gedacht haben. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er damit den Terrorismus beschönigen will oder Enslin sogar in Schutz nehmen will.
Man war halt dagegen zunächst mal, ja. Und jetzt kamen da Leute wie die RAF, die richtig dagegen waren. Und natürlich gab es da schon das wäre jetzt irgendwie verlogen, würde man es nicht zugeben, eine Art von Bewunderung. Das kam natürlich auch durch die Klischees und durch die Mythen. Wenn Leute mit Kanonen im Hosenbund rumlaufen, schnelle Autos fahren, dann war das schon auch Kino.
Überall wurden damals Fahndungsplakate aufgehängt. Auf einem dieser Plakate hieß es anarchistische Gewalttäter in roter Schrift. Unten die vielen Bilder der Gesuchten. Gleich in der obersten Reihe Gudrun Enslin, Andreas Bader und Ulrike Meinhof. Die RAF kommt trotz der Sympathien und dem Versuch im Untergrund zu agieren nicht so einfach davon. Schon am 1. Juni 1972 schlägt die Polizei zurück. In Frankfurt am Main gibt es einen langen Schusswechsel. Dann werden Andreas Bader, Holger Mainz und Jan-Karl Raspe von der Polizei festgenommen.
Und nur wenige Tage später landet auch Gudrun Enslin in Haft. Es ist ein Mittwochmittag im Juni 1972. Die Geschäftsführerin der Modeboutique Linette am Hamburger Jungfernstieg räumt Kleidungsstücke weg, hebt die Lederjacke einer Kundin auf und diese ist auffällig schwer. Die Frau ertastet eine Waffe. Sie ruft die Polizei. Kurze Zeit später trifft ein Streifenpolizist in der Boutique ein und nimmt die verdächtige Frau fest. Ein zweiter Beamter findet daraufhin tatsächlich eine Waffe in der Jackentasche, eine zweite Pistole befindet sich in der Handtasche. Und so unspektakulär, fast beiläufig, wird die Terroristin verhaftet. Und die Polizei ahnt noch gar nicht, wer ihr da ins Netz gegangen ist. Erst ein Abgleich des Fingerabdrucks auf dem Revier zeigt, wen sie da festgenommen haben. Es ist Gudrun Enslin. Zuvor wurde sie nicht erkannt, da die Festgenommene mit der Frau von den Fahndungsplakaten kaum mehr Ähnlichkeit hat. Ein Foto, das auf der Wache entsteht, zeigt Enslin dünn, mit leeren Augen und einer Zigarette in der Hand. Die langen, glatten, blonden Haare sind kurz geschnitten und dunkel gefärbt. Wie konnte es zu so einer Leichtsinnigkeit kommen? Sie wusste genau, dass sie gesucht wird. Enslin selbst schreibt in einem Brief an Meinhof über den Vorfall. Wir haben die Notizen etwas geglättet, damit es sprechbar ist, uns aber an die Wortwahl gehalten, die ihr jetzt bitte entschuldigen müsst. Zitat: In dem Laden habe ich nur noch Scheiße im Hirn gehabt. Erregt, verschwitzt. Sonst hätte ich ticken müssen. Ich habe aber gepennt, ging auch irre schnell. Eine Kripo-Fotze sofort hinter mir im Laden. Ich habe gepennt, sonst wäre jetzt eine Verkäuferin tot, ich und vielleicht zwei Bullen auch. Zitat Ende. Enslins Sprache ist extrem. Kompromisse gibt es längst nicht mehr. Und manche Menschen müssen sich auch im Alltag die Frage stellen, ob sie ein Opfer der RAF werden könnten. In der nächsten Folge sprechen wir mit einer Person, die mit genau dieser Bedrohung leben musste. Eine Person, die auf der Todesliste der RAF stand. Eine Person, die irgendwann nur noch das Haus verlassen kann mit einer Waffe in der Aktentasche.
Gudrun Enslin. Terror, Haft, Tod. Der RAF-Podcast der Stuttgarter Zeitung. Redaktion: Lea Krug, Maximilian Kroh, Felix Frey, Katrin Meyer-Sohn, Carmen Heusinger von Waldecke und Joachim Dorfs. Ton, Musik und Schnitt: Marian Hepp. Moderation: Lea Krug und Felix Frey. Weitere Stimmen: Mira Vesper und Selina Schwarzbach. Titelgrafik: Tina Voh. Faktencheck: Olivia Denner. Konzept: Lea Krug und Felix Frey. Nach einer Idee von Rebecca Hanke und Felix Frey. Die Produktion wurde unterstützt von Hitradio Antenne 1, dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg, dem Staatsarchiv Ludwigsburg und dem Stadtpalais Stuttgart. Noch mehr Sendungen findet ihr unter stuttgarter-zeitung.de/podcasts.